Habe ich nur zu viel gegessen, eine Magenverstimmung oder stehe ich vielleicht kurz vorm Blinddarmdurchbruch? Tut mal gerade was weh oder bahnt sich da vielleicht was Schlimmeres an? Besteht sofort Handlungsbedarf oder kann ich damit warten, bis ich einen Termin bei meiner Hausärztin bekomme, die mich ja viel besser kennt als der Mensch in der Notaufnahme? Fragen, denen wir uns heute annähern werden, zusammen mit der Internistin und Notfallmedizinerin Dr. Waschma Safi, die mir heute aus Potsdam zugeschaltet ist. Hallo nochmal, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Herr Schneider.
Frau Dr. Safi, Sie sind zurzeit Oberärztin am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Sie sind schon lange Notfallmedizinerin und haben sicher schon einiges erlebt. So aus eigener Erfahrung, aus dem Nähkästchen geplaudert, wie viel Prozent der Menschen, Pi mal Daumen, die in die Notaufnahme kommen, gehören Ihrer Erfahrung nach da überhaupt hin?
Wenn man sich so ein bisschen, es ist ganz schwierig, da Daten zu erheben, weil das besprechen wir heute dann nochmal detaillierter, es sehr ambulante Notfallpatienten gibt, dann welche, die man stationär aufnimmt. Aber so rein nach meinem Gefühl, das deckt sich auch so ein bisschen mit den Zahlen, die ich so gefunden habe, sagt man 30%. Also 30% hätten eigentlich nicht in die Notaufnahme gehen brauchen.
Und was ist die Folge davon, wenn 30% da hingehen, die eigentlich jemand anders gebraucht hätten?
Also das, was natürlich am offensichtlichsten ist, ist die Überlastung. Die Überlastung fürs Personal, was natürlich langfristig auch dazu führt, dass sehr viel medizinisches Personal, sowohl Pflege als auch Ärzte, diesen Bereich verlassen und dort nicht mehr arbeiten wollen. Es lässt natürlich auch, wenn man sich vorstellt, wenn natürlich so eine Notaufnahme, die überlastet ist und da 40 Patienten kommen und man ist halt Nummer 40, der gesehen wird. Ärzte und Pflegekräfte sind halt auch nur Menschen. Die können natürlich, lässt die Konzentrationsfähigkeit nach und es geht natürlich zu Lasten der Patientenversorgung, ja, wie gut jemand versorgt wird. Hygienische Zustände, ja, diese Notaufnahmen sind auch nicht endlos groß. Also irgendwann stapeln sich die Leute dann auch, ja, und das ist natürlich, da gibt es Menschen, die in Infektionen haben, die vielleicht noch gar nicht entdeckt worden sind, weil sie noch nicht angeschaut worden sind. Ja. Mhm. Dann natürlich auch die Patientenwürde einfach. Man hat Anrecht auf seine Daten, man hat Anrecht auf Privatsphäre. Das ist natürlich in so einer übervollen Notaufnahme alles nicht mehr gewährleistet.
Trotzdem, es ist natürlich einfach, gerade wenn einem gerade irgendwas passiert ist, nicht immer ganz klar, Mensch, soll ich jetzt, es gibt ja also auch eine Typenfrage, ja, will ich jemanden jetzt auf die Nerven gehen oder habe ich Angst davor, jemanden lästig zu sein und nehme den Schmerz lieber in Kauf? Das sind alles so Sachen, wo wir heute mal ein bisschen schauen wollen, gibt es Anzeichen oder nicht, die ich vielleicht im Vorfeld schon mal abwägen kann. Wahrscheinlich hätte sich Frau Pohl gedacht, Mensch, müsst ihr diese Sendung jetzt erst machen, hättet ihr die nicht vielleicht vor Weihnachten machen können, dann hätte ich klarer gewusst, was ich tun soll. Nun geht es ihr hoffentlich schon besser. Grüße Sie, Frau Pohl.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist passiert?
Was ist passiert? Also in ganz kurzen Sätzen. Das war jetzt witzig, was Sie gesagt haben, weil vor ein paar Wochen hätte es mir wirklich mehr geholfen. Ich bin einen Tag vor Weihnachten bei einem sogenannten Haushaltsunfall von einem Stuhl runtergefallen, stehenderweise, und bin richtig auf den Boden geknallt. Mhm. Der Schock dabei war der gewesen, dass ich irgendetwas hinten am Rücken gehört habe, was mich erschreckt hat und mir, als ich dann sehr unsanft gelandet bin und große Schmerzen hatte, mir gedacht habe, was ist denn jetzt, wenn ich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich querschnittgelähmt bin. Also das war sofort der erste Gedanke gewesen. Als ich dann alle Knochen zusammengesammelt hatte und wieder aufstehen konnte, zwar unter großen Schmerzen, aber baba, habe mir überlegt, was ich jetzt mache, einen Tag vor Weihnachten. Mhm. Und habe dann für mich beschlossen, solange meine Hände und Füße und alles noch funktionieren, dass das wahrscheinlich schon auszuhalten sein wird. Ich habe dann über die Feiertage wirklich viele Schmerzen gehabt, habe viele Schmerzmittel genommen, um das auszuhalten. Und die Nächte waren speziell, also mindestens 3 Wochen lang, einfach nur eine Katastrophe, weil ich wusste, wie ich mich hinlegen soll. Mhm. Ich habe vermutet, es wäre das Steißbein. Jetzt in der Zwischenzeit glaube ich eigentlich, dass was mit der Bandscheibe ist, weil ich habe da schon beim dritten Lendenwirbel, also Vorschäden und so weiter. Was ich sagen wollte, jeder hat es nicht gesagt, aber die meisten haben gesagt, du musst zum Arzt gehen, du musst doch feststellen lassen, was das ist. Ich bin da sowieso nicht sehr schnell bei der Hand, weil ich habe sehr viele kranke Menschen um mich gehabt und Notaufnahmen en masse. Also da bin ich etwas, möchte nicht sagen traumatisiert, aber...
In der Verwandtschaft oder wie?
Ja, mein erster Mann, ich bin mit 44 Witwe geworden, der war sehr viel unterwegs diesbezüglich. Mein Freund war nachher auch viel unterwegs. Ich habe einen Vater vorher gehabt, der sehr viel mit Krankheit zu tun hatte. Und ich bin Gott sei Dank ziemlich robust, habe auch gute Gene meines Erachtens. Aber meine Frage ist jetzt nur die, ich bin nicht gegangen. Meine Nächte sind inzwischen erträglich geworden. Ich bin jetzt inzwischen auf... ein oder zwei Ibuprofen 400 am Tag angelangt. Ich kann Fahrrad fahren, ich kann schwimmen, ich kann gehen. Ich habe eigentlich alle Kräfte, die ich vorher hatte, auch wieder zurückgewonnen. Jetzt nur meine einzige Frage, ist es leichtsinnig?
So, Frau Dr. Safi, bevor wir die Frau Pohl quasi einordnen, im Sinne von, ist es jetzt gut oder nicht, dass sie gar nicht zum Arzt gegangen ist, erstmal vorab die Frage, kurz vor Weihnachten, bei so einem Haushaltsunfall, Notaufnahme ja oder nein? Frau Pohl hat für sich entschieden, meine Hände sind noch in Ordnung, ich kann alles bewegen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich wagemutig, weil die Tatsache einfach, dass ein Unfall vorgefallen ist und sie hat ja Schmerzen. Ja? Also es war ja nicht so, dass, das ist ja natürlich sehr hochgehängt zu sagen, naja, ich habe jetzt keine Querschnittslähmung, also bleibe ich mal weg. Weil ich glaube, dann würden ja die meisten Orthopäden auch irgendwie arbeitslos werden. Das ist, also ich muss sagen, da muss man ganz ehrlich sagen, da ist Frau Pohl etwas zu, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es hier darum ging, was natürlich eine große Motivation
ist. Können Sie gerne direkt, Sie sind noch in der Leitung.
Ja, also Frau Pohl, wenn natürlich jetzt die Motivation war, das sehen wir oft im Krankenhaus, ja, über die Feiertage, so der 25., 26. ist immer sehr, sehr ruhig in der Notaufnahme, weil viele dann, egal was sie haben, sich denken, nee, das halte ich jetzt noch aus und gehen danach aber zum Arzt. Aber so wie ich Sie verstehe, sind Sie ja bis heute noch nicht, haben Sie sich noch nicht anschauen lassen.
Nee, ich bin bis heute noch nicht gegangen, muss allerdings dazu sagen, dass ich mal vor 3-4 Jahren einen rechten Arm gebrochen habe, indem ich gestolpert bin. Also das war eine ganz völlig andere Situation gewesen. Und da war wirklich der Oberarmknochen gebrochen und da bin ich schon sehr wohl ins Krankenhaus gegangen. Ja. Weil, also das ist nicht, dass ich ein totaler Verweigerer bin, das überhaupt nicht. Und ich habe damals dann, also Ischias-Entzündung dazu bekommen und alles. Ich habe also ein Vierteljahr nur Schmerzen gehabt, unter Beobachtung von Ärzten und so weiter. Bin zur Physio gegangen und es hat dann geheißen, man muss einfach abwarten. Mhm. Ja? Und mit dieser Erfahrung im Hintergrund muss ich echt sagen, also wenn Sie mich als wagemutig bezeichnen, wenn Sie nicht sagen, total leichtsinnig oder sorglos, also ich stehe jetzt da und mir geht es einfach gut, bis auf das, dass ich da hinten noch gewisse Schmerzen habe, die aber jetzt nicht so tragisch sind, gemessen an dem, was ich schon hatte.
Okay, also Frau Pohl, eine Tapferkeitsmedaille kriegen Sie dafür trotzdem nicht.
Definitiv nicht, ja.
Aber Frau Dr. Safi, nochmal zur Eingangsfrage. Hätten Sie, wenn Sie Frau Pohl gewesen wären, wären Sie in die Notaufnahme gegangen?
Ja. Also ich wäre gegangen.
Weil, was hätte denn sein können?
Naja, sie hätte sich ja was brechen können. Ja, es hätte ja wirklich sein können, dass irgendein Wirbel zum Beispiel gebrochen ist. Ja. Und es hätte auch, ich meine, sie hat ja Schmerzen auch gehabt. Ja. Das heißt ja bloß nicht, wenn sie jetzt am Anfang noch keine Symptome hat. Eine Bandscheibe kann ja auch praktisch sich, also so ein Bruch zum Beispiel, der kann sich ja verschieben noch. Ja. Das heißt, da kann ja noch ein Rattenschwanz kommen. Das kann man so nicht einschätzen, wenn man nicht weiß, was da los ist. Ja. Das heißt, an dem Tag, wo das passiert ist, da hätte sie auch absolut, da hätte auch keiner zu ihr gesagt, warum sind sie denn hier aufgekreuzt? Sagt auch grundsätzlich niemand, ja, nur so vorneweg. So werden sie normalerweise nicht begrüßt in der Notaufnahme. Jetzt, wo sich so lang hingezogen hat, ist es vielleicht ganz gut, das so ein bisschen, um das aus den Köpfen auch rauszukriegen. Es ist nicht so, sobald es dunkel wird oder Feiertag ist, ist die Notaufnahme da und sonst mal schauen. Ja, also ich meine, das greift, dieses System ineinander. Ja? Das heißt, es gibt ja die niedergelassenen Ärzte. Also jetzt wäre Frau Pohl natürlich nicht mehr was in die Notaufnahme gehen sollte, weil da würde man sich dann schon wundern, wenn jemand kommt und sagt, ah ja, vor Weihnachten, da war mal was, jetzt habe ich Schmerzen und ich wollte das jetzt abklären lassen. Da ist die Notaufnahme nicht der richtige Ansprechpartner, sondern da gibt es eben die ambulante Versorgung mit den niedergelassenen KollegInnen, die mit ihren Sprechzeiten.
Okay,
ja.
Frau Pohl.
Darf ich dazu noch etwas sagen?
Ja,
also ich meine, ich habe einen guten Orthopäden und ich habe das damals auch hinausgeschoben, weil ich glaube, es war die Praxis über die Feiertage oder was. Ja, das ist es nicht. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, ob ich jetzt noch ein Nothilfefall oder irgendetwas bin.
Ja.
Das wirklich nicht. Und ich bin auch diesbezüglich kein wirklich leichtsinniger Mensch, weil ich glaube, schon erkennen zu können, wann ist es wirklich so schlimm. Ich meine, ich habe das über die Feiertage geschoben und nachdem ich dann gesehen habe, dass es immer ein Stück etwas besser wird, nur die Nächte so schlimm waren, habe ich eben darauf gehofft.
Okay.
Und das war die Geschichte. Ich wollte nicht die Absolution von Ihnen.
Nein, aber das ist ein schönes Beispiel, Frau Pohl, weil es kann ja jederzeit jemand anders passieren, dass so ein Haushaltsunfall passiert.
Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe gehört, ich höre die Sendung normalerweise immer nur mal gedacht, oh, das ist ja genau auf dich.
Ja, genau. Sie sind perfekt. Auf Sie haben wir gehofft.
Genau. Frau Pohl, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihren Anruf.
Okay, vielen Dank.
Wiederhören. Tschüss. Und wir halten fest, für alle, denen das hoffentlich nicht, aber wenn dann doch passiert, doch, da darf man durchaus in die Notaufnahme gehen. Und jetzt, das haben Sie aber sehr spannend angerissen, Frau Dr. Safi. Welche Rolle spielt die Uhrzeit oder die Feiertagslage? Nehmen wir an, jetzt passiert mir gerade so ein Haushaltsunfall. Ich lande äußerst unsaft auf meinem Allerwertesten, habe ziemliche Schmerzen und habe gehört, da kracht was. Was mache ich?
Also wenn das jetzt natürlich so wie bei Frau Pohl ist, die wieder aufstehen kann und nur Schmerzen hat und es ist tagsüber, kann sie natürlich ihren Orthopäden anrufen und auch ohne Termin sagen, mir ist jetzt gerade was zugestoßen, ich komme jetzt vorbei. So, das geht und normalerweise wird man da auch nicht abgelehnt. Ja. Das kann sie absolut machen. Wenn der natürlich jetzt nicht da ist, sagt, passiert auch immer wieder. Ja, aber normalerweise wird man da schon kurz angeschaut. Ja. Also das wäre so das Erste, was sie machen könnte. Wenn sie natürlich da am Boden liegt, sich nicht mehr bewegen kann, die Arme und Beine schon taub werden, dann ist natürlich völlig klar, dass sie den Rettungsdienst anrufen muss. Ja. Das ist dann in diesem Fall die 112. Das ist sozusagen das, was auch unabhängig, ob Tag oder Nacht, ja, natürlich was mit der Schwere der Symptome oder auch wenn man so diesen Fall hat, Atemnot. Ja. Und das ist auch was, da kannst du nicht irgendwie erstmal bis zu deinem Hausarzt gehen, da noch kurz warten, bis die Sprechstundenhilfe sich das angehört und so weiter und so fort. Das sind halt akute Sachen, die akut lebensbedrohlich sein könnten. Und da ruft man dann immer den Notarzt, egal was für eine Tages- und Nachtzeit ist.
Also nochmal festgehalten, Symptome, wo ich wirklich gar nicht erst überlegen muss. Plötzliche starke Schmerzen, ich versetze das mit einem Fragezeichen.
Hängt ein bisschen davon ab. Also bei Bauchschmerzen zum Beispiel, die sind auch, da können einfach gefährliche Sachen dahinter sein. Ja, da können zum Beispiel, das kann Blinddarmdurchbruch sein, wenn dann auch noch hohes Fieber dabei ist. Bei Frauen häufig Ovarialzysten, die sich zum Beispiel drehen und praktisch die Blutversorgung von den Eileitern und so weiter und so fort abschneiden. Also da im Bauch zum Beispiel akute Schmerzen, im Bereich der Brust, man denke an den Herzinfarkt. Ja. Das ist aber, wenn natürlich jemand starke Schmerzen hat, der eine chronische Migräne hat, ja, und das wieder so eine Attacke ist, dann ist das natürlich nicht unbedingt immer ein Fall, mit dem man in die Notaufnahme muss.
Und Notaufnahme heißt im Zweifelsfall auch lieber die 112 rufen, als mich selber dahin schleppen, oder?
Genau, also vor allem, wenn ich mich gar nicht mehr hinschleppen kann, ist natürlich sofort immer die 112. Aber was ganz wichtig ist, wenn Sie mir vielleicht die Anmerkung noch erlauben, im Prinzip, man sollte Also lieber man geht einmal zu viel als einmal zu wenig grundsätzlich. Mhm. Ja. In der Sendung geht es auch gar nicht darum, dass jetzt irgendwer das Gefühl hat, er braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er in die Notaufnahme geht. Überhaupt nicht. Ja. Dafür sind wir ja da. Es geht eigentlich wirklich nur darum, Gesundheitskompetenzen auszubauen und auch diese Nummer, diese eine Nummer, die wir noch, wahrscheinlich über die wir heute auch nochmal sprechen, die 116, 117 etwas bekannter zu machen, damit, wenn man einfach nicht sicher ist. Ja. Ich glaube, jeder, der plötzlich Luftnot bekommt, das hat ja wirklich, ist ja auch mit akuten Todesängsten verbunden. Ja. Ich glaube, der denkt gar nicht mehr darüber nach, zum Hausarzt zu gehen. Da ist völlig klar. Ja, man holt, da muss jetzt schnell jemand zu mir kommen. Ich glaube, dass das die Leute schon einschätzen können, wann jetzt jemand kommen muss und sie holen muss. Ich glaube, das größere Problem ist ja häufiger, dass man nicht sicher ist. Ja, weil man könnte ja noch gehen, wie jetzt bei Frau Pohl. Ja, man könnte ja selber noch zu Fuß irgendwo hin. Soll man nicht? Es sind ja nur Schmerzen. Und da gibt es eben auch noch weitere Angebote.
Herr Müller hat uns geschrieben, bei ihm ging es um einen Abszess am Po. Anfang Dezember war der akut. Der Arzttermin Mitte Januar hat ergeben, da war der nicht mehr so spürbar. Jetzt kommt er aber wieder, 1 Zentimeter groß ungefähr, mit Eiter. Ist sehr unangenehm und der Hausarzt will aber nichts machen. Soll er denn deswegen in die Notaufnahme?
Das ist halt so eine Sache. Also es ist ja nicht so richtig was Akutes und er ist ja sozusagen mit der Einschätzung von seinem Hausarzt nicht zufrieden. Also das heißt, der Abszess ist ja ärztlich gesehen worden und es ist ja eine Einschätzung erfolgt. Ja? Mhm. Also der Hausarzt hat es ja gesehen und hat gesagt, da ist jetzt nichts zu tun. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kollege oder die Kollegin in der Notaufnahme das sieht und dann eine andere Meinung dazu hat. Dafür ist eine Notaufnahme nicht da, um eine Zweitmeinung sich zu holen. Mhm. Das ist wirklich was, da kann man sagen, okay, ich bin nicht glücklich damit, wie das eingeschätzt wird oder ich fühle mich da jetzt nicht gut versorgt, dann würde ich einfach zu einem anderen Hausarzt mir suchen, ja, oder mir jemand anderen, anderen Kollegen suchen, der praktisch sich das anschaut, aber nicht notwendigerweise der Kollege, der gerade in der Notaufnahme steht, weil der hat vielleicht die Expertise dafür gar nicht, ja, das ist vielleicht ein junger Kollege oder ein Intensivmediziner, der ein junger Kollege zum Beispiel, der jetzt einfach akute Notversorgung machen kann. Der weiß nicht, wie die Geschichte von dem Abszess ist. Das muss man ihm dann alles erstmal erklären. Ach, das war schon mal angeschaut worden, das war schon mal abgeheilt, jetzt ist es wieder so. Der Kollege, der es kennt, sieht es jetzt aber anders. Was sagen Sie denn dazu? Da merkt man ja schon. Also das ist nicht die richtige Adresse, danach zu fragen.
Glauben Sie denn, dass da für so einen Fall die elektronische Patientenakte was helfen könnte, wenn das alles schon drinsteht, sofern man sich dieser EPA angeschlossen hat?
Ja, absolut. Also das vereinfacht natürlich Prozesse. Also das vereinfacht natürlich, verkürzt natürlich in der Notaufnahme auch den wichtigsten Part, die Anamnese. Ja, dieses Erfragen des Problems, das Erfragen der Vorerkrankungen, der Medikamente. Das ist ja alles wichtig für eine Ersteinschätzung.
So, Sie haben die Nummer angesprochen, 116 117, das ist der Patientenservice, über die werden wir gleich sprechen. Vorher möchte ich aber noch Frau Hofmann mit dazu nehmen. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, grüß Gott, Hofmann,
grüß Gott.
Mein Name.
Hoher Blutdruck lese ich da.
Ich habe eine dramatische Zeit hinter mir und zwar erstmal mit meinem Mann, der Mitte Dezember plötzlich mal über Brustschmerzen klagte und da sonst keine Symptome hatte, wie Schweiß, hohen Blutdruck oder ich glaube, hat er sich ausgeruht und nach einer halben Stunde war alles vorbei. Ich war aber dann sehr beunruhigt, weil Weihnachten vor der Tür stand und bat ihn dann bei seinem Kardiologen, bei dem er seit 15 Jahren ist, anzurufen, um ein EKG zu bitten. Das tat er auch und dann hat er von der Sprechstundenhilfe gesagt gekriegt, er muss erstmal zum Hausarzt gehen und wenn der es für nötig hält, dann sollte er wiederkommen. Dann rief er beim Hausarzt an, bekam tags darauf erst einen Termin und von der Praxis ist er sofort mit dem Notarztwagen in die Klinik gefahren worden. Als ich ihn dann nach 3 Stunden gefunden habe in der Klinik, war er bereits operiert und hatte einen Hinterwandsinfarkt und hat 3 Stents bekommen. 14 Tage später, ich bin alles also sehr ruhig geblieben, aber 14 Tage später hatte ich dann durch diese psychische Belastung einen hohen Blutdruck gekriegt, der am Neujahrstag dann auf 220 zu 130 anstieg Und aus der Erfahrung heraus, ob ich mich jetzt in eine Sprechstunde setze von der Klinik und warte, bis ich dran komme, habe ich 112 gewählt. Und der Arzt am Telefon sagte, ich muss auf jeden Fall in die Klinik und in 10 Minuten wird jemand da sein. Dann kam auch der Notarzt und inzwischen war der auf 230 der Blutdruck. Dann haben sie mich runtergespritzt und in die Klinik gebracht. Dort wurde ich dann weiter runtergespritzt. Es ist sehr, sehr gut alles gelaufen. Und nach 4 Stunden entlassen worden, weil alle Werte in Ordnung waren, auch das EKG. Ich wollte nur sagen, wie unterschiedlich und wie schwierig es für mich auch war, meinen Mann sofort mit dem halbstündigen Beklemmung in der Brust 112 zu wählen. Oder aber war enttäuscht, dass der Kardiologe nicht gesagt hat, kommen Sie vorbei, wir machen ein EKG.
Also das verstehe ich absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Beklemmung in der Brust oder Brustschmerzen, ich würde da nie warten, ganz ehrlich. Also auch wenn Sie das irgendwann mal haben, da brauchen Sie gar nicht den Kardiologen anzurufen, den Hausarzt, da spazieren Sie damit wirklich in die Notaufnahme. Weil auch wenn nichts gewesen ist, aber Sie haben es ja jetzt gerade bei Ihrem Mann gesehen. Ja. Das ist halt genau der eine Fall. Ja, bei so einem Hinterwandinfarkt, das ist halt potenziell tödlich. Ja. Genau, da dürfen Sie wirklich nicht warten. Also mit Schmerzen in der Brust, Beklemmungsgefühle in der Brust, da würde ich gar nicht mehr lange in der Gegend herum telefonieren. Ja, das ist wirklich was, da brauchen Sie auch jetzt gar nicht, weil wir das stellen wir jetzt nachher so ein bisschen vor, ja, die niedergelassenen Möglichkeiten und Online-Tools und so. Bei Brust, also Schmerzen in der Brust, Beklemmungsgefühle in der Brust, Atemnot, da gibt es eigentlich keine Diskussion, das muss man anschauen. Ja, das muss angesehen werden und zwar zeitnah. Das heißt, mit sowas können Sie immer in die Notaufnahme und auch dieser Fall, den Sie geschildert haben, mit diesem sehr hohen Blutdruck. Das nennt sich auch hypertensiver Notfall, also hypertensive Krise. Genau, also das ist
eine hypertensive Krise, genau.
Genau, das ist auch etwas, was potenziell eben auch zu einem Herzinfarkt führen kann oder Schlaganfällen oder eben auch einem Herzversagen führen kann. Also auch das ist potenziell lebensbedrohlich. Ja, da müssen Blutwerte abgenommen werden, sie müssen überwacht werden, der Blutdruck muss langsam gesenkt werden, ja, unter ärztlicher Überwachung. Das heißt, da haben sie alles richtig gemacht. Ja, da haben sie gleich die 112 und auch bei ihrem Mann, der ist jetzt vorerkrankt. Also wenn das nochmal auftritt, wirklich gehen Sie sofort mit ihm in die Notaufnahme.
Ich hätte keine Skrupel mehr, 112 anzurufen.
Sollen Sie
also
nicht,
von daher mit der Erfahrung, nein. Also auch selbst, ich habe Blutdruck bei ihm gemessen, ich habe beobachtet, es war alles in Ordnung, ist selber aufgestanden, hat er gesagt, na, ist alles wieder vorbei. Er wollte noch nicht einmal den Arzt anrufen. Hm. Also ich werde mit Sicherheit sofort 112 anrufen und nicht irgendwelche Umwege noch gehen, weil das war mir eine Erfahrung.
Frau Hofmann, vielen herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
0800 246 2469 ist die Nummer zu uns. Schildern Sie uns Ihre Erfahrung. Vielleicht haben Sie ja auch die eine oder andere Frage. Oder Sie schicken via Signal oder WhatsApp eine Sprachnachricht an die 015172207. Wir haben jetzt Herrn Kuhn in der Leitung. Er ist selber Pfleger in der Notaufnahme und hat sicher auch schon das eine oder andere erlebt. Hallo, Herr Kuhn.
Hallo, grüß Sie.
Guten Morgen.
Was denn zum Beispiel? Nennen Sie uns doch ein paar, ein paar Highlights.
Naja, also man erlebt ja jeden Tag die unmöglichsten oder man erlebt, dass alles möglich ist, ja, was Gesundheit anbelangt, ja. Aber ich mag kurz das aufgreifen, was die Medizinerin, die bei Ihnen im Studio ist, halt vorausgeschickt hat, nämlich grundsätzlich im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, ja, in die Notaufnahme kommen. Das Problem ist, und das hat die Kollegin auch bereits angesprochen, das ist oftmals die fehlende Gesundheitskompetenz. Das heißt, die Notaufnahmen, ich sage das einmal so salopp, die werden sehr oft geflutet mit sogenannten Bagatellfällen. Ja? Mhm. Das heißt also, Menschen, die jetzt nicht lebensbedrohlich erkrankt sind und trotzdem, wie die Kollegin bereits sagte, vielleicht eventuell einfach mal nur eine Zweitmeinung hören wollen oder daneben sagen, ja, mein Hausarzt, der hat Urlaub, den Vertreter kenne ich nicht, da mag ich nicht hin, deswegen bin ich jetzt zu euch gekommen und im Übrigen, ich war schon die letzten 3 Jahre nicht mehr beim Hausarzt, checkt mich mal kurz durch. Ja. Und das verstopft und blockiert natürlich sozusagen den Patientenfluss in den Notaufnahmen. Darüber hinaus bin ich als Pfleger der Meinung, dass wir, ja, und da komme ich auch wieder auf die Gesundheitskompetenz zu sprechen, aber in einer anderen Hinsicht, dass wir Menschen sehr häufig versorgen, die ganz klar festgestellt haben, für sich auch schriftlich fixiert, wir wollen das nicht mehr. Ich mach mal einfach so ein Standardbeispiel. Es ist morgens um 3, die Rettung kommt und hat einen hochbetagten, polymorbiden Patienten dabei, der aus einem Niederflurbett gerollt ist. Jetzt ist der antikoaguliert, also der bekommt Medikamente, um die Gerinnung, die Blutgerinnung so ein bisschen zurückzusetzen. Und dann ruft die Kollegin aus dem Seniorenheim, die ruft kurzerhand den Rettungsdienst an, weil sie im Rahmen der ihr gemachten Vorgaben sozusagen dazu verpflichtet ist. Auch das ist mittlerweile ein großes Problem aus meiner Sicht. Ja, wir versorgen schwerst erkrankte, hochbetagte, polymorbide Menschen, die das zum Teil gar nicht mehr möchten. Und wir kommen erst ganz, ganz spät dahinter, dass dort ganz klar schriftlich fixierte Dokumente existieren, aus denen hervorgeht, nee, der Patient, der will das eigentlich gar nicht mehr. Ja, da ist dann aber schon zu spät. Ja, na?
Polymorbid nur noch zur Erklärung heißt, da liegen ganz viele schwere Erkrankungen vor, oder?
Ganz genau. Also wie will ich das formulieren, ohne dass es irgendjemand sauer aufstößt? Das sind Menschen, die sind eigentlich aufgrund wahnsinnig vieler Vorerkrankungen bereits am Ende, allein aufgrund ihres sehr weit fortgeschrittenen Alters, am Ende ihres Lebens angelangt, und die möchten eigentlich nur noch ihre Ruhe haben. Die möchten Lebensqualität und nicht Lebensquantität im Sinne von Monaten und Jahren. Und jetzt sage ich das auch nochmal so salopp. Und diese Menschen zerrt man ganz, ganz häufig auch in die Notaufnahmen, eben weil man sich aus irgendwelchen Gründen dazu verpflichtet fühlt oder weil Kolleginnen und Kollegen in Seniorenheimen ganz klar gesagt bekommen, wir müssen das so machen, weil uns gegenüber steht meinetwegen jetzt die FQA, also die Fachaufsicht, und die sagt, wenn jetzt jemand antikoaguliert ist und kullert da vielleicht aus dem Niederflurbett und fällt da in Anführungsstrichen 2 Zentimeter tief auf irgendeine Matratze, ja, der könnte ja eine Hirnblutung bekommen, und obwohl das der Patient nicht will, ja, rufen wir die Rettung und weisen diese Leute sozusagen via Notaufnahme dann in die Kliniken ein. Und warum kann ich das so vollmundig sagen? Also ich muss eins zu meiner Arbeit dazu sagen. Ich bin ein sogenannter Leitpfleger. Allein das spricht ja Bände, ja, wie es im bundesdeutschen Gesundheitswesen zugeht. Das heißt also, meine Firma, die hat ihren Sitz irgendwo in München, und die verleiht mich an Kliniken, die kein Personal haben. Ja, primär in Bayern, aber unterdessen mittlerweile auch bundesweit. Deswegen komme ich rum, ja, und kann also aus dem Grund auch so vollmundig sagen, ja, dass das mehr oder minder für alle Notaufnahmen, egal ob das Maximalversorger sind oder kleine kommunale Kliniken mit 400 Betten oder was weiß ich, eben zutrifft. Ja, das ist kein Einzelfall, ja, dass die Notaufnahmen total crowded sind, und das ist einfach eben dem Umstand geschuldet, den die Medizinerin schon erwähnt hat, nämlich die mangelnde Gesundheitskompetenz, die oftmals mangelnde Gesundheitskompetenz beim Bürger, dann Überprotektionismus und dann eben halt auch den Mangel an Hausärzten, der Versorgung, meinetwegen auf dem Land, ja, dass die Menschen sagen, so, ja, ich habe jetzt die ganze Woche gearbeitet, ja, mir geht's nicht gut seit 3 Tagen, ich wollte aber am Arbeitsplatz sein, ich hatte Angst um meinen Arbeitsplatz, so, jetzt hat mein Hausarzt zu, ich wähle nicht die 116, 117, auch da gebe ich der Kollegin recht, ganz, ganz viele Menschen kennen diese Nummer überhaupt nicht, und dann kommen die in die Notaufnahme.
Auf die gehen wir gleich noch ein. Herr Kuhn, vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderung. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Denn
danke.
Die Gesundheitskompetenz können wir ja ein bisschen mehr schärfen, allein schon durch diese Sendung. Herr Kuhn, vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen, und Ihnen allen eine gute Zeit.
Danke sehr.
Ja. Wobei, Wobei, Herr Schneider, ich würde tatsächlich gern was nachtragen, ja. Also zu Herrn Kuhn. Nur, dass das nicht falsch rüberkommt. Also ich finde, hochbetagt zu sein oder viele Vorerkrankungen zu haben, das prädisponiert nicht per se dafür zu sagen, dass jemand keine Notfallversorgung mehr bekommen sollte. Es ist absolut richtig, wie der Kollege gesagt hat, wenn eine Patientenverfügung da ist. Aber da liegt auch das Problem nicht darin, dass die Leute in die Notaufnahme gebracht werden, sondern ich glaube, da fehlen uns andere Mechanismen. Ja, dass man zum Beispiel eben für diese Menschen so einen Palliativdienst hat. Ja, dass man, wenn der natürlich aus dem Bett fällt, der kann ja trotzdem Schmerzen haben. Mhm. Ja, und die muss ja irgendwer, um die muss sich irgendwer kümmern um 3 Uhr morgens, ja, wenn der Schmerzen hat und aus dem Bett gefallen ist. Auch wenn er viele Vorerkrankungen hat, auch wenn er 98 Jahre alt ist. Und das ist eigentlich dann schon Job der Notaufnahme. Außer eben, es gäbe eben schon vorher, wenn man sagt, okay, da ist eine Patientenverfügung da, wir erarbeiten ein Konzept, ja, wo Schmerzmittel schon drinnen sind, wenn eben es zu so einem Fall kommt, ja, oder wenn er eben einfach einen schweren Infekt hat, dass man da sagt, okay, er möchte nicht mehr ins Krankenhaus, wie lindern wir sein Leiden? Also das muss man einbetten in ein Gesamtkonzept. Man kann natürlich nicht per se sagen, naja, nur weil jemand sehr alt ist oder sehr viel Vorerkrankungen hat, das stimmt schon. Also das ist natürlich, hat was mit unserem demografischen Wandel zu tun, dass die natürlich bevorzugt einen großen Teil der Notaufnahmepatienten ausmachen. Ja. Aber das ist mir nur einfach wichtig zu sagen noch, ja, weil ich will nicht, dass da so ein Eindruck entsteht. Ja.
Okay. Dann sprechen wir doch jetzt über die 116 117. Das ist die Nummer des Patientenservices.
Ja.
Und das ist eine Möglichkeit, um beispielsweise für mich festzustellen, was brauche ich denn jetzt?
Genau, also das sind jetzt genau diese Graubereiche, über die wir jetzt geredet haben, die wahrscheinlich manchmal schwierig sind. Ja, wir hatten ja jetzt einmal die Dame mit dem Herzinfarkt. Das sind eigentlich Sachen, die sehr klar sind, wo man sagen kann, okay, also Brustschmerzen und so sofort. Ja, aber ich glaube, die meisten von uns haben ja das Problem, dass sie nicht wissen, ja, sollen wir nicht. Es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass man irgendwie in der Notaufnahme belästigt, sondern es geht ja einfach auch darum, dass man vielleicht am 24.12. nicht da so gerne hin möchte. Ja? Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung.
Und die können mir weiterhelfen. Ich habe dann jemanden tatsächlich in der Leitung, der hoffentlich kompetent genug ist, mir zu sagen, wo ich jetzt die entsprechende Hilfe finde, die ich brauche.
Genau. Also da ist mehrere Sachen zusammengefasst so ein bisschen. Das gibt von den Krankenkassenärztlichen Vereinigungen, von den KV'en, so einen Bereitschaftsdienst. Das heißt, wenn dir mein Hausarzt zumacht, ja, sagen wir Freitag 15.30 Uhr hat der zu. Ja. Mhm. So, jetzt habe ich aber ein Problem um 17 Uhr, bin mir nicht sicher. Dann gibt es eben diesen Bereitschaftsdienst, ja, zu dem man hin kann. Es gibt diese Nummer, bei der man anrufen kann, wo es auch so ein Patienten-Navi gibt, also auch so ein Online-Tool, ja, wo eben die Symptome erfragt werden und dann eben auch einem geraten wird. Ja. So, geh jetzt lieber dahin, geh jetzt lieber in den Bereitschaftsdienst, in den Ambulanten oder stell dich doch in der Notaufnahme vor oder es kann halt auch bis morgen warten. Ja, das ist sozusagen, das hilft einem zu entscheiden und aber auch sagt einem dann auch, okay, nee, 112 oder es muss jetzt jemand kommen. Da wird einem praktisch bei der Entscheidungsfindung geholfen.
Also die 116 117 ist diese Nummer des Patientenservices. Es gibt auch ein Online-Tool von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Also wenn Sie Internet haben, Sie finden das bei uns auf der Seite bayern2.de Gesundheitsgespräch, haben wir das alles für Sie zusammengestellt. Da landen Sie auf dieser Seite und da finden Sie auch all diese Nummern nochmal. Es kann aber auch passieren, dass dieser Schuss ein bisschen nach hinten losgeht. Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie hätte die 116 117 gerufen und dann aber bei einer Dame gelandet, die nicht sehr empathisch war und auch des Deutschen nicht ganz so mächtig war. Das war dann eine schwierige Kommunikation. Bei einer 112 beim Notruf, dann war die Beratung seriös. Das kann leider auch passieren, muss man einfach dazu sagen. Aber haben wir ja auch schon, glaube ich, sehr deutlich gemacht, lieber die 112 anrufen, einmal zu viel, als zu Hause zu sitzen und zu verzweifeln, richtig?
Absolut.
So, jetzt haben wir noch eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte und vor 2 Jahren einen Reitunfall hatte. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, ich nehme an, ich bin gemeint.
Ja, ich nehme auch an.
Guten Morgen.
Ja, ich habe unfreiwillig ein Rodeo mitgespielt und ging dann irgendwann sehr unsanft zu Boden und habe es auch im Rücken krachen hören. War dann, als ich wieder aufwachte, doch recht froh, dass ich noch meine Hände und Füße bewegen konnte und habe mich dann dort zum örtlichen, also niedergelassenen Orthopäden geschleppt. Mhm. Die Sprechstundenhilfe hat mich abgewiesen, weil ich keine Versichertenkarte habe.
Also Sie hatten sie nicht dabei, oder?
Ich bin privatversichert, diese Versicherung hat sowas nicht. Mhm. Ich war auch bei dem Arzt vorher schon, habe auch gesagt, ich war doch schon mal da, aber sie war irgendwie unwillig und ich bin dann dort ins örtliche Krankenhaus, in die Notaufnahme. Also ich dachte eben auch zuerst mal in die Praxis, aber dann war ich in der Notaufnahme, ist aber tief im Bayerischen Wald und ich saß da eine Weile und ich tat mich sehr schwer zu sitzen. Es hat sehr wehgetan und habe dann irgendwann mein Gegenüber gefragt, wie lange sie denn schon sitzt. Sie saß einige Stunden. Es waren noch 4, 5 Leute vor mir und ich habe es nicht ausgehalten, das durchzusitzen. Ich habe dann die Schwester dort gefragt, die sagte, naja, unser Notarzt ist gerade mit einem Bewusstlosen im OP, das kann dauern. Mhm. Der hat Priorität. Das versteht man natürlich. Also habe ich mich voller Schmerzen wieder nach Hause begeben. Es war keine schöne Zeit. Als ich dann 4 Wochen später mit noch ein paar Dingen wieder in der Notaufnahme in einem anderen Krankenhaus gelandet bin, hat man festgestellt, dass von 5 Lendenwirbeln 5 gebrochen waren.
Oh Gott.
Allerdings nur 2 komplett, 2 nur die Deckplatte und einer nur mit Haarriss.
Mhm. Frau Dr. Ja. Safi, das ist ja natürlich eins dieser Beispiele, wo man dann hört, Mist, das hat natürlich nicht so geklappt, wie man sich es vorstellt. Hätten Sie es anders gemacht?
Also ich muss halt sagen, man hätte wahrscheinlich der Dame irgendwas anbieten müssen. Ja, also wenn sie halt nicht mehr sitzen kann, hätte man sagen müssen, sie legt sich hin. Mal Schmerzmittel hätte man wahrscheinlich irgendwie auch erfragen können, wenn keine Allergien da sind oder so, hätte, glaube ich, vielleicht das, also das ist jetzt nur spekulativ. Ich kenne diese Notaufnahme nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt gewesen ist. Aber es ist absolut klassisch. Ja, weil ich meine, natürlich muss man triagieren und jemand, der bewusstlos ist, hat natürlich Vorrang vor jemandem, der wegen Rückenschmerzen kommt.
Triagieren ist das, was wir jetzt in der Sendung so ein bisschen machen, nämlich einordnen, wie dringend ist dieser Notfall gerade,
genau,
und dementsprechend vorziehen oder
genau
hintanstellen.
Mhm. Genau. Also
das hatte ich dann 4 Wochen später in einem anderen Krankenhaus. Da war ich gestürzt, weil das rechte Knie mir öfters nachgegeben hatte und ich bin dann wieder auf den Steiß gefallen, was sehr unangenehm war, und hatte außerdem einen Zeckenbiss, der sich zu einer Borreliose entwickelt hat. Und dann bin ich in ein anderes Krankenhaus und ich glaube, hauptsächlich wegen dieses Zeckenbisses hat man mich ernst genommen. Und dann wurde eben festgestellt, in der Triage hat mich die Schwester dann nach vorne geschoben quasi und gesagt, sie kommen schneller dran. Als ich dann geröntgt war, durfte ich mich nicht mal mehr aufsetzen. Dann hat es funktioniert.
Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, das wäre halt, also das wäre das, wie es bei uns in der Notaufnahme, da hätte man wahrscheinlich telefonisch den Arzt oder irgendeinen Hintergrundarzt, es ist ja nicht immer nur einer zuständig, ja, angerufen, gesagt, ja, hier ist jemand, der kann nicht mehr sitzen, ich würde den jetzt hinlegen, darf der eine Schmerzmittel haben, einfach um die Zeit zu überbrücken, bis sie angeschaut werden können. Ja.
Was ich aber noch dazu sagen möchte, ja, es war zwar eine sehr schmerzhafte Zeit, aber es ist nichts, wirklich nichts zurückgeblieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch so gut gegangen wäre, wäre ich behandelt worden.
Ach so, naja, das will ich jetzt unkommentiert.
Hat jetzt ohne Behandlung den optimalen Verlauf genommen? Hätte man mich zum Beispiel operiert? Weiß ich nicht.
Ja, aber wissen Sie, es blüht ja auch nicht immer gleich die OP. Es geht ja auch darum, zum Beispiel sie einfach adäquat mit Schmerzmitteln einzustellen, ja, dass sie über diese Zeit gut drüber kommen, ja, während es heilt. Also das ist ja schon auch so, das gehört zum Job. Ja. Also es ist ja nicht so, dass da gleich das Skalpell immer gezückt wird.
Auf alle Fälle. Ja. Sind wir froh, dass es Ihnen jetzt wieder besser geht. Und ich fürchte, solche Schilderungen, wie Sie sie hatten, könnten wir theoretisch jetzt noch einige reinnehmen.
Ich hätte noch eine ganz andere, sehr kuriose für Sie.
Das machen wir hoffentlich in einer anderen Sendung.
Okay.
Ja, wir haben viele Leute, die uns sprechen wollen. Aber danke für Ihren Anruf und alles
was
Gute für
wirklich
Sie.
Am Land, was mir wichtig ist zu sagen, am Land ist die Notversorgung sehr, sehr, sehr schlecht.
Ja,
Das ist ein Problem,
das stimmt. Ein Problem, tatsächlich. Danke für Ihren Anruf.
Danke.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören. Und damit bin ich nämlich bei Frau Grün, die einen Vorschlag hätte. Hallo, Frau Grün.
Hallo.
Ja, hallo, Frau Safi. Ich wollte fragen, und der Moderator, der Name ist mir entfallen, auch hallo.
Schneider,
hallo. Sonst war es immer andersrum.
Guten Tag, Herr Schneider.
Namen sind Schall und Rauch. Sie sind viel wichtiger, Frau Grün.
Ja, genau.
Ja, danke. Und zwar wollte ich fragen, was behindert denn sozusagen eine Poliklinik einzurichten? Sozusagen ein Zentrum, was ein breiteres Leistungsspektrum bieten kann als eine Arztpraxis und ein bisschen die Verantwortung, sage ich mal, vom Normalbürger nimmt und dann eben dort auch Fachpersonal ist, was delegieren kann.
Ja. Also soweit ich weiß, gibt es da Vorschläge in die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, ob es da Gesetzesentwürfe oder irgendwas gibt, da bin ich mir
nicht sicher. Achso, ich habe jetzt Sie direkt gefragt, was glauben Sie denn, was es behindert? Nur die Finanzen oder die Philosophie vom Krankenhaus?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das einfach Strukturen sind, die hier halt in Deutschland so gewachsen sind. Ich kann ja kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe sehr viele Jahre in Spanien gelebt und da ist es genau so. Also da gibt es für jeden Ortsteil einfach ein interdisziplinäres Zentrum, wo jeder hingeht, egal. Also es gibt keinen extra Hausarzt, keinen extra Neurologen, die sind alle in diesem einen Haus drinnen und da geht man hin und dann sagen die einem, okay, dich schaut der an, dich schaut der an, dich schaut der an, so. Und es funktioniert sehr gut und die konnten zum Beispiel während der Corona-Pandemie deswegen so schnell durchimpfen, ja, weil sie für den gesamten, weil die praktisch für den gesamten Stadtteil, für den sie zuständig sind, alle Telefonnummern haben, ja. Also ich glaube nicht, dass da prinzipiell, also ich aus medizinischer Sicht glaube ich nicht, dass da was dagegen spricht.
Ja, weil wie gesagt, was ich immer wieder rausgehört habe, die Verantwortung und die Gesundheitskompetenz liegt am normalen Bürger. Aber ich glaube, da ist der echt überfordert.
Nein, also Entschuldigung, das will ich auch noch mal wirklich sagen. Ich habe es am Anfang von der Sendung auch gesagt. Ich finde, die Verantwortung dafür, dass Notaufnahmen überlaufen sind, liegen erstmal bei der Politik. Ja? Das ist nicht, da braucht sich niemand schuldig fühlen, der denkt, er muss dahin und dahin geht und es dann voll ist. Ja? Also das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht Sinn des Gesprächs hier, sondern es geht wirklich einfach nur darum, so ein bisschen zu sensibilisieren und auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es eben noch gibt, wo man Hilfe erfragen kann. Ja, Online-Tools, die 116, 117, zu welcher Tages- und Nachtzeit wer vielleicht noch da ist, dass man eben an die ambulanten Kollegen noch denkt, tagsüber, die ja auch da sind. Genau darum ging es eigentlich nur.
Ja,
wir versuchen sozusagen ein bisschen die Kompetenz zu schärfen, nicht,
genau.
Nicht weil es, weil wir irgendwas abwälzen wollen, sondern wir versuchen sozusagen einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass die Schwachstellen des Systems ein wenig abgefedert werden und jeder für sich da ein bisschen davon profitieren kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Absicht dieser Sendung.
Ja, danke für die klare Stellungnahme der Schwachstelle.
Frau Grün, herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Wir haben auch viele Zuschriften, die sich auf die 116, 117 beziehen. Manche sind sehr enttäuscht worden von dieser Nummer. Andere haben wieder ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Und vielleicht schaffen wir es ja als Gesellschaft, das auch alles insgesamt ein bisschen zu verbessern. Unsere Sendezeit ist leider schon wieder rum.
Ach, schade.
Im Netz finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch unseren Podcast, aber eben auch besagte Informationen zu diesem Navi, zu diesem Patientennavi und auch zu den Telefonnummern. Nächsten Mittwoch spricht an dieser Stelle Ulrike Ostner anlässlich des Weltkrebstags mit Dr. Michael Sandherr von der Bayerischen Krebsgesellschaft darüber, wie es nach einer Krebsbehandlung weitergehen kann. Für heute sage ich herzlichen Dank an Dr. Waschma Safi mit vielen Grüßen nach Potsdam.
Danke auch. Wiederhören.